Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. In dieser Episode geht es um einen generellen Überblick über einen Architekturprozess. Wenn ich ein neues Projekt anfange, was tue ich zuerst, wie gehe ich vor? Herzlich willkommen, alle am anderen Ende des Internets, zu einer neuen Folge, zu einer neuen Episode des Architektur-Podcasts. Am Mikrofon dieses Mal Stefan, Michael und Markus. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Ist die erste lang ersehnte Folge zum Thema SOA. Wir haben mal so eine kleine Themensammlung gemacht zum Thema SOA und da sind ganz furchtbar viele Themen und ganz noch furchtbar viel mehr Folgen entstanden. Die werden wir jetzt so im Laufe der Zeit mit anderen Themen gemischt, also immer wieder abwechslungsweise ausstrahlen. Heute die erste Episode, Allgemeines zum Thema SOA. Bevor wir damit aber anfangen, haben wir noch jeder von uns so ein kleines sozusagen administratives Ding. Zum einen suchen wir Sponsoren. Die Sponsorendeals mit IBM und Microsoft sind ausgelaufen. Und wenn jemand von euch Zuhörern, beziehungsweise die Firmen, bei denen ihr arbeitet, Lust hättet, den Podcast zu sponsern, dann wendet euch an uns, an Softwarearchitektur at, ich kann es mir nie merken, wo ist diese Mailadresse? At heise.de, oder? Nee, keine Ahnung. Wir schreiben es in die Shownotes. Könnt auch einfach an Michael, Stefan oder mir eine E-Mail schreiben. Und was ihr bekommt für Sponsoring, ist, dass ihr eben in der Episode am Anfang und oder am Schluss genannt werdet. Ihr dürft uns dafür dann Geld zahlen. Einfluss auf das Thema und auf die Inhalte der Folgen dürft ihr natürlich nicht nehmen. Das ist klar, sonst wäre das Ganze irgendwie sinnlos. Okay, also wie gesagt, wer Interesse hat, sich da mal mit uns kurz zu schließen, der sollte das einfach tun. Michael?
Ja, ich hätte auch noch eine Bitte. Und zwar gibt es ja bei iTunes, einem der Podcast-Catcher, die Möglichkeit, unseren Podcast zu bewerten. Und ich würde mich freuen, wenn es da ein bisschen mehr Feedback geben würde. Es sind zwar ein paar drin, aber wir kriegen per E-Mail wesentlich mehr Resonanz. Das heißt also, wenn ihr diesen Podcast gut findet oder auch wenn ihr nicht gut finden solltet, dann bitte einfach mal in iTunes, sobald ihr die Möglichkeit habt, auch mal eine Bewertung abgeben, ein Feedback geben. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Gut, das wäre es zu diesem Thema.
Ja, dann von mir noch eine Ergänzung. Wir lesen das Feedback, das ihr uns liefert. Also nicht, dass ihr denkt, das verschwindet alles in irgendeinem schwarzen Loch. Wir lesen alle Diskussionsthreads im Heise-Forum. Wir antworten nicht auf alle. Es gibt so ein paar, da haben wir das Gefühl, würde nicht so viel bringen. Aber auf alle konstruktiven, ehrlichen Fragen versuchen wir zu antworten. Wir bekommen auch ganz viel Mail. Also ihr werdet nicht die Ersten, die uns eine Mail schreiben. Jetzt habe ich auch mittlerweile die E-Mail-Adresse mal rausgesucht. Das ist Softwarearchitektur mit OU at heise.de. Kann man sich eigentlich auch relativ gut merken, Markus. Sollte man nicht nochmal vergessen.
Ja, ja.
Und ich denke, damit können wir dann auch eigentlich gleich ins Thema einsteigen.
Okay, alles klar. Gut, also soll um SOA gehen in dieser Episode, um die allgemeinen, um die Idee, um die Grundlagen von SOA. Und letztendlich, wenn man so liest und hört, was über SOA so geredet wird, dann handelt es sich dabei ja um etwas, was ganz stark business- oder geschäftsmäßig getrieben ist. Und ich denke, deshalb sollten wir vielleicht damit anfangen, dass wir mal den Business Case von SOA versuchen klarzulegen und dann im zweiten eben auch versuchen, SOA zu definieren.
Okay, ich würde einfach mal starten fangen wir mal einfach an. Zunächst mal sollten wir vielleicht das Akronym auflösen, also SOA, serviceorientierte Architektur, weiß wahrscheinlich absolut jeder, aber trotzdem der Ordnung halber nochmal, ist etwas, was sich, das kann man vorab sagen, jeder so definiert, wie er es gerne hätte. Insofern ist auch unsere Definition hier einfach etwas, was unsere eigene persönliche Meinung, unsere Erfahrung widerspiegelt. Natürlich gibt es andere Leute, die andere Punkte entsprechend hervorheben. Wir werden mal schauen, wie einig wir drei uns sind. Ich befürchte, dass auch wir schon ein paar unterschiedliche Sichten auf das Ganze haben. Aber nach meiner grundsätzlichen, nach meiner Grundansicht ist es so, dass wir einfach, wenn wir über serviceorientierte Architekturen reden, über etwas sprechen, was sich auf der Ebene einer Gesamtarchitektur eines Unternehmens bewegt, also weniger über ein Anwendungsarchitekturthema sprechen, sondern eher über etwas Anwendungsübergreifendes, möglicherweise wirklich Unternehmensweites. Und insofern kann man vielleicht mal kurz mit den Problemen anfangen oder mit der Situation anfangen, die wir üblicherweise haben in Unternehmen, nämlich, dass wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Applikationen haben, die alle mit unterschiedlichsten Technologien realisiert sind, die zum Teil selbst gemacht sind, die zum Teil gekauft sind, die man zum Teil mag, die man zum anderen Teil als Last empfindet, also einen riesigen Zoo von Anwendungen. Und nachdem man in den letzten Jahren und Jahrzehnten nach und nach eigentlich alles automatisiert hat, was man so automatisieren kann, ist die Hauptaufgabe, dieses ganze Zeug zusammenzubekommen. Dazu gab es eine Reihe von Ansätzen. Enterprise Application Integration wäre ein so ein Stichwort. Und im Gegensatz zu diesen Ansätzen versucht der SOA-Ansatz, der serviceorientierte Ansatz, das Ganze systematisch anzugehen und mit einer einheitlichen Gesamtarchitektur eine solche Landschaft von Anwendungen oder von Komponenten oder von Modulen, wie immer wir die Dinge nennen wollen, zu strukturieren. Also nach meiner Definition auf der obersten Ebene als High-Level-Definition ist Serviceorientierung der Ansatz, bei dem ich von einer aktuellen, chaotischen, wild integrierten Anwendungslandschaft mich zu einer konsistenten, prinzipienfolgenden, einheitlich strukturierten Servicelandschaft weiterentwickle.
Wobei natürlich der Aspekt der Weiterentwicklung nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Mit anderen Worten, wenn jemand was Neues aufbaut, kann er natürlich gleich mit einer SOA anfangen. Kommt natürlich selten vor, aber prinzipiell ist es natürlich schon möglich.
Hier noch eine Ergänzung, und zwar, das hat sich so angehört, so EAI, und das wäre alles nicht systematisch. Erst mit SOA läuft alles systematisch, das würde ich denn nicht ganz so sehen. Also was für mich wichtig bei SOA ist, ist wirklich die Standardisierung, dass du wirklich im Gegensatz zu EAI-Lösungen, die haben wir ja auch bei uns in der Firma mal verwendet, nicht diese, sage ich mal, schwergewichtigen Lösungen hast, die da auch noch ein riesiges Vendor-Login verschaffen, sodass du quasi da überhaupt nicht mehr wegkommst, sondern du hast auch einen Ansatz, wo du Services standardisieren kannst und wo du quasi standardisiert auch über Protokolle auf diese Dinge zugreifen kannst. Also insofern diese Standardisierungsthematik und die Integrationsthematik, die du ja auch erwähnt hast, Stefan, wären für mich jetzt ganz entscheidende Dinge bei diesen SOA- oder serviceorientierten Architekturen.
Genau, also ich persönlich würde das auch so sehen. Ich bin auch der Meinung, dass Standards da eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber das ist schon ein Punkt, wo man auch sagen muss, dass sich nicht mehr alle einig sind. Also es gibt durchaus Anbieter, die sagen, wir verkaufen hier ein Produkt. Mit dem kann man ganz hervorragend serviceorientierte Architekturen machen. Und wenn man reinguckt, sind die Produkte halt proprietär. Ob wir das jetzt SOA nennen oder nicht, ist eigentlich, wie gesagt, es gibt niemanden, der die Autorität hat, zu entscheiden, was nun SOA ist und was nicht. Was die Diskussion genau, darüber also nicht immer leicht macht. Aber wenn man sozusagen.
Was man eben feststellt, ist, dass das, was früher eben EAI hieß oder was früher Messaging Middleware heißt oder hieß oder einfach Integrationsserver, dass die heute schon auch ganz gern diesen SOA-Begriff verwenden, logischerweise. Und wie gesagt, ob sie dann, wie du gerade sagst, ob sie dann standardbasiert sind oder ob sie halt ihr eigenes Ding einfach neu benennen, ist dann die zweite Frage.
Aber lass uns vielleicht diesen Unterschied nochmal rausarbeiten. Entschuldige, das war ganz kurz das mal. Mich würde wirklich eure Meinung interessieren, ob ihr da mit mir konform geht oder nicht. Ich würde den wesentlichen Unterschied zur EAI darin sehen, dass ich bei einer serviceorientierten Architektur durchaus Dinge auch umgestalte. Also ich lasse nicht alles, wie es ist und nehme dann eine Software, die bestehenden Schnittstellen alle irgendwie benutzt und integriert. Das wäre für mich Enterprise Application Integration. Sondern ich versuche tatsächlich eine Neugestaltung zumindest an den Schnittstellen, dass ich dabei möglichst viel wiederverwende und möglichst wenig neu entwickle, ist klar. Aber es ist schon ein größerer Eingriff. Ich benutze nicht einfach alles so, wie es ist, sondern ich gestalte schon um.
Stimmt dir zu? Genau, würde ich dir zustimmen, aber eben, wie du gerade selber gesagt hast, sehr oft ist das halt Wrapper, Adapter, Proxy-Bau und damit ist ja schon die Frage, wie viel tatsächliche Umgestaltung dann in der Praxis da stattfindet. Und ich sehe zum Beispiel auch Systeme, wo dann klassische existierende Messaging-Middleware beispielsweise einfach einen Webservice-Adapter irgendwo davor gesetzt kriegt und das wird dann eben als, dann sind die Messages auf einmal Services, ja, in der Begrifflichkeit. Also ich muss mir schon aufpassen.
Wie definieren wir Services? Weil das ist nämlich so ein Thema, es spricht jeder von Service-Oriented Architecture. Was ist da wirklich ein Service? Ist nicht eine Middleware oder Message-Oriented Middleware, sage ich mal, Schnittstelle auch ein Service? Also wo grenzt sich der Service von anderen Dingen ab, die wir schon hatten, Komponenten zum Beispiel? Würde mich einfach mal eure Sicht interessieren.
Okay.
Also aus meiner Sicht, du hattest gerade Komponenten erwähnt, das ist relativ, für mich jetzt relativ klar. Ein Service ist sozusagen eine adressierbare, im Unternehmen irgendwo befindliche Schnittstelle, die ich ansprechen kann, um irgendwelche Dienste erledigt zu bekommen. Die Komponente ist das Ding, das den Service implementiert oder zur Verfügung stellt. Also die Schnittstelle ist der Service und das dahinterliegende Ding ist die Komponente. Aber das beantwortet natürlich nicht im Allgemeinen die Frage, was ein Service ist. Ich meine, ich hab Fälle gesehen, wo ein CORBA-Interface als Service bezeichnet wurde. Ich kenne Fälle, da wird ein Web-Service-Interface also ein WSTL-Dingens, Endpoint, als Service bezeichnet. Ich kenne auch Systeme, die bezeichnen eine einzelne Message, die über einen Bus läuft, als Service. Also,
genau, also all diese Varianten habe ich auch schon gesehen und ich bin mir sicher, dass wir da nicht die normative Aussage zu treffen können, weil wie gesagt, jeder kann sich das ja definieren, wie er möchte. Aber was ich gesehen habe, ist, dass die gleichen Konzepte irgendwo auftauchen, wenn sie auch unterschiedlich benannt werden. Vielleicht fange ich mal mit einem konkreten Beispiel an, weil diese Diskussionen sind immer sehr abstrakt. Nehmen wir mal an, ich habe einen Service-Kontext, in dem es in irgendeiner Form um Bestellungen geht. Also ich möchte irgendwie eine neue Bestellung aufnehmen können, ich möchte eine Auskunft zu einer bestehenden Bestellung haben und ich möchte vielleicht eine Bestellung stornieren. Das sind erstmal nur Funktionalitäten oder Funktionen, die irgendwo zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es verschiedene Terminologien, die da verwendet werden. Meine Lieblingsterminologie, nicht mehr und nicht weniger, ist, dass das ganze Ding, was diese Funktionen zur Verfügung stellt, ein Service ist. Also
richtig.
Das Ganze, denn diese Dinge gehören zusammen, die haben eine starke Kohäsion, die kann ich nicht trennen, ich kann nicht ins eine Ding eine Bestellung reintun und aus der anderen den Status abfragen, deswegen gehören die zusammen. Und die einzelnen Operationen, das wäre auch wieder meine Terminologie, um eine Bestellung anzulegen oder eine Bestellung abzufragen oder eine Bestellung zu stornieren, wären bei mir eben Operationen in diesem Service. Mhm. Es gibt andere, ein Beispiel wäre die SAP-Welt. Da ist jede dieser einzelnen Dinger, die bei mir Operationen heißen, ein Service. Es gibt einen Service, um eine Bestellung abzufragen, einen Service, um eine Bestellung neu anzulegen. Und das Ding, was die sozusagen gemeinsam umsetzt, wäre eine Prozesskomponente. Also letztendlich sind die Ebenen beide drin. Es gibt das Übergeordnete, das die Dinge zusammenfasst. Und es gibt die einzelnen Teile, die sozusagen die einzelne Funktion erbringen. Aber letztendlich könnte man eine Tabelle machen und sagen, bei mir heißt das so, bei dir heißt das so. Und nach meiner Erfahrung ist das ein sehr, sehr nützlicher Schritt, gerade wenn man startet, über das Thema zu diskutieren.
Ich kann mich erinnern, als das Ganze begonnen hat, da hat man ja im Prinzip auch so argumentiert, also von SAP, IBM und anderen Firmen aus, wenn du einen serviceorientierten Ansatz hast, dann bewegst du dich am Anfang eher auf der Business- und Requirement-Ebene. Das heißt, also das sind Dinge, die jetzt zum Beispiel auch ein normaler, sag ich mal, Manager versteht, der jetzt nicht IT-spezifische Ausbildung hat, sondern das sind Dinge, die jetzt quasi für den Betrieb, für die Geschäftsprozesse und dergleichen relevant sind. Also es scheint da zumindest eine gewisse Übereinstimmung zu geben zwischen den verschiedenen Unternehmen, die jetzt auch so eine Lösung herstellen. Also insofern, das ist ja allerdings die abstrakte Sicht, die jetzt nicht so konkret ist wie die Sicht von Stefan gerade eben.
Ja, um da kurz noch was dazu zu sagen, also ich habe auch eine Präferenz für die erste Variante. Und zwar, du hast recht, Stefan, im Prinzip kann man natürlich die Begriffe beliebig mappen, aber ich habe halt festgestellt, dass wenn man diese zweite Alternative nimmt, wo man der einzelnen Message oder Operation jetzt hier da den Begriff Service aufdrückt, dass dann ein paar Dinge seltsam verrutschen. Also zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast eine Service-Operation, die aus einem Request und einem Reply besteht. Oder du hast eine Registrierungsanfrage und du kriegst dann im Laufe der Zeit Callbacks. Wie nennst du jetzt diese einzelnen Dinger? Da wird es dann schwierig. Oder ein anderes Beispiel, das ich gesehen habe, ist, dass wenn die einzelne Message zum Beispiel dann Service heißt, dann gibt es zwar irgendwelche Komponenten, die diese Messages dann verarbeiten, aber es gibt kein Wort mehr für eine fachlich zusammenhängende Gruppierung von Messages, noch unabhängig von der implementierenden Komponente. Also von dem her denke ich, glaube ich, ist es schon sinnvoll zu sagen, wir bleiben bei der auch relativ traditionellen Sicht, wo das, was früher halt Interface hieß, Service heißt, die Dinge im Interface drin heißen Operationen oder in der asynchronen Welt von mir aus auch Messages oder Message-Interaktionen, wenn es mehrere atomare Messages sind, Request-Reply oder so. Und das Ding, was dann einen Service implementiert, heißt halt Service-Provider oder von mir aus auch Komponente. Also das, ich denke, das ist eine, zumindest mal in unserer folgenden Diskussion sollten und könnten wir uns, glaube ich, darauf einigen.
Ich habe nichts dagegen, aber ich bin ja auch dieser Meinung. Ich habe ja gesagt, das ist meine Lieblingsdefinition. Ne? Der Service ist das übergreifende Ding, das die Sachen zusammenhält. Ich weise aber darauf hin, dass das uns nur traditionell vorkommt, weil wir alle im Herzen Entwickler sind. Wenn man mit Leuten spricht, die eher aus der Fachseite kommen, die zum Beispiel aus der Prozessmodellierungsecke kommen, denen hat man das anders verkauft. Denen hat man gesagt, hier gibt's einen Prozess und hier ist ein Prozessschritt und dieser Prozessschritt ruft diesen Service auf und der nächste Prozessschritt diesen Service. Also ich halte das für einen falschen Ansatz. Ich bin völlig dagegen, das so zu machen. Aber wenn der eine oder andere unserer Hörer oder die eine oder andere unserer Zuhörerinnen in so eine Diskussion gerät, sollte man darauf vorbereitet sein, dass da die Fachseite möglicherweise sich nicht so leicht davon überzeugen lässt, dass wir die traditionelle Definition da verwenden.
Vielleicht noch ein anderer Punkt, weil was ich jetzt ein bisschen erlebt habe, also als SOA begonnen hat, dann haben Leute wie Michi Henning, den kennt ihr ja sicher aus der Körperwelt und auch andere Leute, die aus der Körperecke kamen, mir dann immer erzählt, ja, was ist der Unterschied zwischen SOA und Körper? Also das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der immer wieder auftaucht. Man ist irgendwo unterwegs, es geht um Mittelwehr und dann kommt die Frage, ist jetzt Körper zum Beispiel oder solche älteren Mittelwehrlösungen für Remoting-Mittelwehr, sind es SOA-Lösungen? Die Antwort ist natürlich nein, aber man muss es schon begründen, warum das so ist. Also aus meiner Sicht eben, was wir ja vielleicht in einer extra Folge nochmal beleuchten können, so Dinge wie lose Kopplung. Ich habe wirklich Schnittstellen, mich interessiert nicht die Implementierung dahinter. Ich habe standardisierte Schnittstellen, ich habe standardisierte Protokolle. Und ich hab im Prinzip keinen, sag ich mal, persistenten Kontext. Das heißt, der Service in Anführungsstrichen merkt sich im Endeffekt, sag ich mal, rein logisch gesehen nicht, welchen Zustand er hat. Das heißt, er ist immer wieder sozusagen zustandsfrei. Also wäre das vielleicht auch so ein bisschen ein Punkt, den ihr unterstützt oder habt ihr da andere Meinung?
Ich habe da eine völlig andere Meinung. Aber mach du zuerst, Markus.
Ich wollte nur sagen, dass Services durchaus State haben können. Conversational State, dass man natürlich aus den üblichen Gründen ganz gern stateless designt, ist auch klar. Eine andere Sicht auf die Ecke ist eben auch, dass man sagt, es gibt in dem ganzen Umfeld ja auch noch den Begriff des Prozesses und man kann es dann eben auch so sehen, dass die Services an sich zustandslos sind und der Zustand eines sozusagen der Verarbeitungsfortschritt in einem Gesamtkontext, dass der dann in dem Prozess hängt, der dann wiederum beziehungsweise einer Prozessinstanz, die dann einem bestimmten Client wieder gehört. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ein Prozess hat für mich wirklich so diesen Workflow-Charakter, wo ich so mit dem BPM-Tool irgendwelche Kästchen und Ifs und sonst was hinmal, wie man das eben so kennt. Und ein Prozess ist zwar in der SOA möglicherweise sinnvoll, auf einer höheren Ebene, Stichwort Orchestration, aber ein Service an sich hat zunächst mal noch nichts mit Prozess oder Nicht-Prozess zu tun.
Also ich habe das Gefühl, dass wir da gerade ein paar Dinge vermischen. Also wir haben jetzt schon wieder lauter Sachen, die sind vielleicht oder sind vielleicht nicht Bestandteil von SOA. Ich würde erstmal versuchen, dass wir uns auf etwas einigen, was sozusagen wirklich auf jeden Fall Bestandteil ist. Also die Idee, dass ich sozusagen Funktionen verteile, dass ich die in Systemen aufrufe, mit welcher Definition von Service und Service-Operation auch immer, das haben wir gerade gesagt, und dass ich das sozusagen strukturiert mache für meine Anwendungslandschaft, das ist, glaube ich, das, worauf sich wahrscheinlich nicht nur wir, sondern eigentlich irgendwie alle einigen können, ja, die was genau in diesem Umfeld machen. Mhm,
genau. Und als zusätzliches Ding noch, dass diese Schnittstellen auch irgendwie contractmäßig definiert werden. Also es ist nicht einfach nur eine Java-Klasse, die irgendwo rumfährt, sondern es gibt eine vernünftige beschriebene Form dieser Schnittstelle, weil die Schnittstelle letztendlich das Entscheidende darstellt.
Schon da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob alle zustimmen.
Okay.
Ich würde dem zustimmen, aber ich glaube, das tun schon nicht mehr alle.
Und was bleibt dann? Dann bleibt SOA sind verteilte Anwendungen.
Also aus meiner Sicht ist es so, dass das Wesentliche ist, dass die Dinge, die wir alle schon lange kennen, nämlich die, dass man Schnittstellen und Implementierung trennt und saubere Schnittstellen hat und Funktionen da zusammen mit den Daten hinpackt, wo sie hingehören. Das sind alles Dinge, die wir schon seit ewigen Zeiten machen. Mhm. Der Kerngedanke von SOA ist eigentlich, dass wir das jetzt auf einer anderen Ebene tun. Nicht mehr nur gutes Design innerhalb einer Anwendung, sondern gutes Design für eine gesamte Landschaft von mehr oder weniger unabhängigen Dingen. Und jetzt können wir sozusagen Dinge hinzufügen, da bin ich auch deiner Meinung, die alle typischerweise mit da reingehören, aber dann werden wir eigentlich schon eine deutliche Ebene technischer.
Ich glaub, aber genau genommen, was ihr jetzt doch sagt, ist eben nichts anderes als SOA ist im Prinzip eine Interoperabilitätslösung zwischen normalerweise, sage ich mal, isolierten Inseln, die vorher nichts zu tun hatten. Jetzt war irgendwo die Möglichkeit zwischen diesen verschiedenen Lösungen, die, sage ich mal, vorher proprietär waren und auf, sage ich mal, Mittelwehr wie Corba, DECOM, EGB und dergleichen aufgesetzt sind, irgendwo eine Brücke zu finden. Und diese Brücke ist im Prinzip eine serviceorientierte Brücke im Sinne von SOA. Ist das etwas, womit ihr euch dann anfreunden könnt?
Würde ich so unterschreiben, ja.
Ja, würde ich auch unterschreiben, aber für die Praxis reicht das natürlich nicht. Aber da kommen wir gleich dazu.
Ja, dann können wir einfach mal sagen, wozu nehme ich das denn überhaupt her? Also wofür verwende ich SOA? Ich meine, Stefan hat vorher am Anfang ja auch schon Beispiele, sage ich mal, eingeführt, wo SOA ein wichtiges Thema ist. Das war ja eher aus der Enterprise-Brille. Also ich kenne jetzt von Siemens die Fälle, dass man jetzt so langsam auch beginnt, in Richtung Industrial SOA zu denken, also zum Beispiel auch Geräteebenen zu integrieren, nicht aber die Geräte selber mit Services auszustatten. Also insofern ist es, so wie ich es jetzt sehe, wirklich eine Lösung zur Interoperabilität, zur Integration und aber auch, wie wir vorher schon mal festgestellt haben, wirklich um Prozesse durchzuführen, die jetzt zwischen verschiedensten Teilen, Funktionen, wie ihr gesagt habt, sozusagen vermitteln.
Ja, ein Punkt, der damit reinspielt, ist eben auch das Thema Wiederverwendung. In diesem Fall jetzt aber eben Wiederverwendung nicht im Sinne von, wir nehmen eine Bibliothek mit einem Stapel Klassen drin und deployen die auf verschiedene Maschinen und rufen da lokal die Dinge auf, sondern Wiederverwendung im Sinne von, dass jetzt eben die Funktionalität auf verschiedene Knoten, im schlimmsten Fall sozusagen Maschinen, Michael, verteilt ist und Wiederverwendung besteht darin, dass man diese Services eben aufruft.
Also auch binäre Wiederverwendung.
Wenn man so will, ja. Eine Wiederverwendung per Referenz statt per Copy quasi.
Genau. Das heißt nicht wie bei Komponenten, dass ich die Komponente einfach integrieren kann in irgendeiner Form, sondern ich rufe einen Service auf.
Okay. Genau, das würde ich auch auf jeden Fall als einen ganz wesentlichen Faktor sehen. Noch unabhängig davon, wie es technisch umgesetzt ist, dieser Aufruf sozusagen des anderen ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, das Gleiche, das folgt im Prinzip daraus, gilt dann auch für die Daten. Also ich schiebe auch die Daten nicht durch die Gegend. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz daraus, dass ich die Funktionalität nicht dupliziere. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich eine Funktion habe, die mir einen Adressdatenbestand korrigiert, mit, sagen wir mal, die Postleitzahlen mit der Straße abgleicht und das irgendwie korrigiert, dann werde ich diesen Service sozusagen dort ansiedeln, wo ich auch diese Daten habe, wo ich die Daten sämtlicher Straßen mit allen Postleitzahlen habe. Das ist der Punkt. Ich werde nicht eine CD durch die Gegend schicken, die jemand in sein System hineinlädt, um dort dann diese Logik auch als Bibliothek wiederverwenden zu können.
Das eine, gut, aber eine das Folge, war natürlich bei klassische Mittelware auch schon so. Ja.
Bei ERI nicht, meiner Meinung nach. Also bei Corba gebe ich dir recht, das ist genauso schon gewesen. Aber wenn ich an sowas wie ERI denke, dann geht es da zu einem großen Teil darum, dass ich Daten von einem System ins andere schaufle. Und diese Idee, dass ich das eben nicht mehr tue, dass ich die Daten dort lasse und idealerweise vielleicht eine Stelle finde, an die die Daten gehören und die Logik zur Administration oben drüber packe und das dann über eine Service-Schnittstelle exponiere, ist ein wesentlicher Punkt. Und alles, was wir jetzt gesagt haben, ist noch vollständig unabhängig davon, ob ich das per Webservice, REST, Corba, RMI oder sonst was mache. Das ist eine Änderung auf einer anderen Architekturebene. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Da würde ich dir recht geben. Die Daten sind sozusagen stehen im Besitz der den Service zur Verfügung stellenden Komponente. Und wenn jemand von den Daten was will, dann kann er die zwar bekommen im Sinn von Data Transfer Object, damit er die Adresse dann irgendwie ausdrucken kann, aber die Daten werden nicht repliziert, um sozusagen Interoperabilität herzustellen.
Genau. Und ja. Das ist aus meiner Sicht auch die Brücke darüber zu erklären, was denn eigentlich jetzt der Business Case des Ganzen ist. Immer noch unabhängig von der Technologie, weil genau diese Wunschsituation, dass wir sozusagen die Daten möglichst an einer Stelle haben mit einem Stück Logik drüber, was den konsistenten Zugriff darauf gewährleistet und was allen ermöglicht, diese Daten zu bekommen und die Verarbeitung aufzurufen, die dazugehört. Genau die Situation haben wir eben heute typischerweise nicht in einem Unternehmen. Also das ist wahrscheinlich bei uns allen dreien so. Wir kennen viele Unternehmenskontexte. Die Welt ist nirgendwo so schön. Sondern es gibt x Replikationen von von Daten. Es gibt die gleiche Logik fünfmal implementiert und es führt genau zu den gleichen Problemen, zu denen es auch führen würde, wenn man das Ganze innerhalb einer Anwendung so macht. Da weiß es jeder Entwickler, wahrscheinlich sind die meisten unserer Zuhörer zumindest mal Entwickler gewesen, wenn sie es nicht noch sind, da weiß man, wie schlecht das ist. Auf der Unternehmensebene ist es letztlich nichts anderes und das meine ich damit, dass man den Gedanken im Prinzip überträgt, den man früher schon
gehabt hat. Es ist übrigens was, wenn ihr Werner Vogels von Emerson kennt, den CTO dort, das ist genau die Argumentation bei Emerson gewesen, dass man eben, um sowas zu verhindern, über die Daten wirklich eine Service-Schicht drüber bringt. Das heißt, also die haben wirklich über ihre Datenquellen Services drüber gebaut, sodass dann quasi das nicht mehr passieren kann, dass Daten unsystematisch hin und her bewegt werden, repliziert werden und dann völlig der Überblick verloren geht, sondern die haben genau dieses serviceorientierte Prinzip recht konsequent durchgezogen, um genau das zu verhindern. Also insofern trifft es auch den Punkt, den ich da als wichtig erachten würde.
Genau, Episode 40 von SE Radio, da erzählt Werner Vogels genau darüber. Ein Punkt, der mir da auch noch einfällt, weil wir gerade davon reden, sozusagen Dinge, die im OO-Umfeld zu funktionieren, jetzt hoch zu skalieren auf verteilte Enterprise-Anwendungen. Ein weiterer Aspekt, den man daraus nehmen kann, ist auch das Thema Verantwortung. Der ein oder andere kennt vielleicht aus der OO-Welt die CRC-Karten, wo es darum geht, einer Menge von kollaborierenden Klassen die Verantwortlichkeiten so zuzuteilen, dass möglichst wenig, Klammer auf, sinnlose, Klammer zu, quasi Interaktion zwischen den Objekten stattfindet. Und in gewisser Weise passiert jetzt das Gleiche wieder bei SOA auch, nämlich dass man eben sagt, die verschiedenen Services bzw. deren implementierende Komponenten haben bestimmte Verantwortlichkeiten. Sie haben damit die Hoheit über bestimmte Daten, über die auch Konsistenz von bestimmten Daten, über bestimmte Prozesse und die werden jetzt dem Rest des Unternehmens in Form von Services zur Verfügung gestellt, ne?
Ich wäre dabei, ich würde sogar behaupten, das ist noch deutlich älter als Objektorientierung. Letztendlich ist das ja nichts anderes als Modularität, das ist irgendwie PANAS 1969 oder sowas. Also so.
Genau, aber die CRC-Karten kommen halt aus der OO-Welt und die, finde ich, sind so eine schöne bildliche Darstellung des Ganzen.
Das ist übrigens, was du vorher gesagt hast, Markus, ja auch ein Kernproblem, das ich bei SOA-Projekten sehe, dass viele Leute versuchen, genau diese OO-Denke komplett auf SOA zu übertragen. Ich meine, das hatten wir ja schon mit DSOM und solchen Geschichten, sogar den Versuch, Vererbung über Prozessgrenzen hinaus zu bewegen, aber im Endeffekt, das ist eins der Hauptprobleme. Die Leute sind Spezialisten in C++, C# und Java und nehmen einfach diese OO-Denke komplett mit und versuchen daraus jetzt ein SOA-System zu bauen. Denken in Kontexten und in, sage ich mal, persistenten Daten und in Tight Coupling, enger Kopplung und denken eben nicht in SOA. Eins der Hauptprobleme aus meiner Sicht für SOA-Applikationen.
Ja, also das ist halt das Problem, wenn man Analogien herstellt, die gehen halt meistens nur bis zu einem bestimmten Punkt und wenn man sie weiter versucht auszunutzen, dann kommt man irgendwann in eine Sackgasse.
Genau.
Okay, dann wären wir eigentlich sozusagen mit dem ersten Block hier durch. Das nächste Thema, das wir an der Stelle ansprechen wollen würden, wäre das Thema Governance. Was heißt Governance? Kann es jemand versuchen zu definieren?
Governance ist letztendlich ja nichts anderes als die Regierungsfähigkeit oder die Art und Weise, wie man Dinge kontrolliert, überwacht und den Subjekten, die da kontrolliert und überwacht werden, die Gelegenheit gibt, das Ganze wiederum zu beeinflussen, wie das passiert. Also klingt ein bisschen autoritär, aber so ist es gar nicht gemeint. Also letztendlich basiert eine Regierungsstruktur, wie wir sie hier haben, eigentlich ja darauf, dass es bestimmte Rechte und Pflichten für alle Beteiligten an dieser Stelle gibt. Und so ein bisschen ist es an der Stelle auch so. Man will gewisse Grundregeln, Gesetze, Richtlinien durchsetzen. Und das ist in einer serviceorientierten Gesamtlandschaft auch notwendig, wenn ich halt diese Ziele, die ich mal irgendwann am Anfang definiert habe, tatsächlich auch damit erreichen will. Man könnte sagen, so wie ich vielleicht in einem Anwendungsentwicklungsprojekt irgendjemanden habe, der mal eine Architektur definiert hat und dann darauf achte, dass diese Architektur auch eingehalten wird in Bezug auf die eingesetzten Bibliotheken, in Bezug auf das Layering, in Bezug auf die Patterns, in was auch immer man in der Architektur alles so entscheidet, was wir als Architekten von Anwendungen halt kennen. Sowas Ähnliches gibt es auf dieser größeren Ebene eben auch. Wenn zum Beispiel dort festgelegt ist, dass jeder Service formal beschrieben ist, das war gerade dein Punkt, dann gehört vielleicht zu den Governance-Regeln auch, dass diese Service-Beschreibung irgendwo zentral registriert werden sollen, in einer Registry oder einem Repository. Und dann ist sozusagen das ein Mittel, um die Governance zu unterstützen, und gleichzeitig ist es auch Aufgabe der Governance, dafür zu sorgen, dass das eben da reinkommt.
Es gibt aber noch ein bisschen mehr, glaube ich. Also wir haben jetzt quasi eher die technische Seite. Es gibt also Dinge, wer ist überhaupt für einen Service verantwortlich? Also wenn irgendeiner einen Service sozusagen in Betrieb nimmt, wer entscheidet, welche Dienste das wirklich sind? Wer ist dann für die Pflege verantwortlich? Wer darf wann welche Änderungen durchführen zum Beispiel? Wie erzwinge ich denn, dass die Leute wirklich diesen Service nutzen, wenn sie ihn nutzen sollen und nicht daran vorbeiprogrammieren zum Beispiel? Also wie kriege ich zum Beispiel in so einem System SLAs, also Service Level Agreements, nicht funktionelle Anforderungen wirklich rein? Das ist, was du vorher mit Gesamtarchitektur gesagt hast. Also in Richtung Architecture Governance geht es dann auch zum Beispiel. Also wie gehe ich denn mit Geschichten wie Zuverlässigkeit und dergleichen um? Und dergleichen, wie finanziere ich das Ganze überhaupt? Also wer macht welche Änderungen in einem Prozess wann und wie wird das überhaupt finanziert? Das heißt, das ist wirklich im Unternehmen, also wenn du wirklich ein SOA-Unternehmen hast, das sich da quasi dahinter klemmt, dann ist es doch durchaus mehr als nur technische Spezifikation oder formale Beschreibung.
Bin ich völlig dabei, wollte ich auch gar nicht sagen. Letztendlich ist das eine ja eine Voraussetzung fürs andere. Ne? Damit ich überhaupt weiß, über welche Services ich spreche, müssen die halt irgendwo mal dokumentiert sein und beschrieben
werden. Es muss irgendwie zusammenspielen und es muss top-down sozusagen definiert werden.
Ein weiteres Thema, das da dann oft reinspielt, ist eben auch das Thema Monitoring und Betrieb. Also eben die Frage, wie kann ich zum Beispiel standardisiert mitschreiben, wer einen Service nutzt, wie oft er den nutzt, ist der Service verfügbar, wie ist seine Performance-Charakteristik und so weiter. Also auch das ist ein Thema, das, denke ich, dann diesen technischen Aspekt von Governance, was dann Teil davon ist. Ich wollte aber noch auf was anderes eingehen, und zwar, wenn wir sagen Governance, Michael, du hast gerade irgendwie so erwähnt, dass man am Service nicht vorbeiprogrammiert. Geht es auch darum, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die gleiche Funktionalität nicht mehrmals, also von verschiedenen Services implementiert wird? Ist das überhaupt erstrebenswert? Also wie kann ich das organisatorisch sozusagen sicherstellen?
Also wir haben zum Beispiel einen folgenden Fall. Also wir haben eine ganze Hypath-Landschaft. Das sind die Anlagen, die Telefonanlagen, die du normal in Firmen findest, wurden mit einer Softwareplattform unterlegt, die ist serviceorientiert. Und eins der Ziele war, dass zum Beispiel verschiedenste Produkte, die drauf aufbauen, auf diese Plattformen, immer wieder diese Plattformdienste wirklich nutzen. Zum Beispiel ein Beispiel, so ein Pressenservice. Woher weiß ich, wann Markus oder Stefan wie über welche Telefonnummer erreichbar sind und wie kann ich das dann automatisch verwenden, um entsprechend den Kontakt, die Kommunikation herzustellen? Das sind Dienste, die hat man früher 10-fach entwickelt und jetzt hat man es quasi versucht, eben sozusagen als wiederverwendbare Services zu strukturieren, um eben wirklich die Produktentwickler, die auf dieser Plattform, das war eine Produktlinie, sozusagen aufgesetzt haben, wirklich zu motivieren, auch diese wiederverwendbaren Dienste zu verwenden und es nicht zum x-ten Male selber zu implementieren.
Das ist ja alles recht und gut, aber das Problem ist doch, wenn ich dafür sorgen will, dass ein Service nicht mehrmals implementiert wird, dann muss ich auch sozusagen im Unternehmen Kommunikationsprozesse herstellen, die dafür sorgen, dass jemand überhaupt weiß, dass es einen Service schon gibt und den nicht nochmal implementiert. Und wenn derjenige den Service nicht identisch braucht, sondern nur ähnlich, ne, kennen wir ja, bevor wir uns mit der anderen Abteilung jetzt monatelang abstimmen und auskaspern, bauen wir es lieber selber. Ist das überhaupt ein Ziel von SOA? Beispiel, also der Nico Jusutis, der ja zu dem Thema auch sehr oft sehr viel sagt und ein Buch geschrieben hat zu dem Thema, der sagt, wenn ich ihn da richtig verstehe, zum Beispiel dieses Thema einigen auf standardisierte Services und sozusagen die Vermeidung von Duplizierung sein lassen. Lasst's, das kriegt er eh nicht hin. Der Overhead ist zu groß, lass jeden machen, was er will, solange die Dinge interoperabel sind, ist gut. Haben wir da eine Meinung dazu?
Ich glaube, das ist wirklich abhängig von dem, wo du bist, ob du jetzt eine interne Enterprise-Lösung hast oder Unternehmensprozesse implementieren willst. Also ich habe jetzt ein Beispiel von uns gebracht, da wo man quasi gesehen hat, SOA und Produktlinienansätze funktionieren recht gut miteinander. Das ist aber eine übersichtliche Zahl von Diensten. Also wenn du aber, sag ich mal, ein Riesenunternehmen hast mit Hunderten von Diensten und jeder hat spezielle, sag ich mal, Anforderungen an irgendeinen Dienst und wir müssten einen Dienst schreiben, der total konfigurierbar und flexibel ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, es lohnt sich im Prinzip nicht, auf Wiederverwendung zu setzen an der Stelle, sondern ich versuche an der Stelle wirklich verschiedene Varianten von Diensten bereitzustellen. Aber aus meiner Sicht kann man das nicht Daumen mal Pi einfach definieren, sondern man kann einfach nur sagen, das hängt wirklich vom konkreten Problem ab, ob ich Wiederverwendung als gut empfinde, also bei uns in dem Beispiel war das der Fall, oder ob es sich vielleicht für mich gar nicht rentiert.
Ich glaube, man muss das ein bisschen historisch aufrollen. Die Versprechungen, die am Anfang an SOA dranhingen, waren ja gewaltig. Also mittlerweile gibt es eine ziemliche Ernüchterung an der Stelle. Am Anfang waren sie ja gewaltig. Und die ersten Adressaten dieser Versprechungen waren häufig Querschnittsabteilungen, typische, sagen wir mal, nicht unbedingt Enterprise-Architektur, sondern Methoden- und Verfahrentruppen in irgendwelchen Unternehmen, zentral irgendwie bei der IT-Leitung angesiedelt, für die das erstmal natürlich ganz hervorragend klang, dass man auf einmal alles so wunderbar kontrollieren kann und in einem zentralen Repository alles so überwachen kann. Und das mag attraktiv klingen, es hat auch den schönen Seiteneffekt für Anbieter und Dienstleister, dass man wunderbar teure Hardware, Software und Beratungsleistung verkaufen kann. Weil, also wie wir gerade schon gemerkt haben, man kann da ja beliebig viele Dinge reinpacken in diese Governance, also Ownership-Beziehung, fachliche Verantwortung, Datenverantwortung, Beziehung zu Systemen. Man kann unglaublich komplexe Modelle aufbauen. Wie immer, Metadaten sind ein wunderbares Feld, um sich auszutoben. Und da kann man sich auch wunderbar verlieren, ohne jemals irgendeinen Nutzen für irgendwen zu erzeugen. Was der Nico da macht, klingt für mich ein bisschen wie, das haben wir jetzt erkannt und jetzt geben wir auf. Das würde ich, also ohne das unterstellen zu wollen, würde er bestimmt ganz anders sehen. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, wir vergessen das Ganze, klappt sowieso nicht, lohnt sich nicht, da irgendwie sowas zu standardisieren, wir kriegen das eh nicht hin. Ich glaube, es ist richtig, diesen Wunsch nach totaler Kontrolle aufzugeben. Der funktioniert nämlich tatsächlich nicht. Genau. Was man, glaube ich, eher braucht, ist eine Art, sagen wir mal, ein System, das es sozusagen unterstützt, dass gute Services nach oben bubbeln. Also wenn jemand einen Service erstellt und ihn zur Verfügung stellt und andere ihn nutzen, sollte er etwas dafür bekommen. Er sollte nicht gezwungen werden, dass er sollte etwas dafür bekommen. Idealerweise bekommt er Geld dafür oder das Äquivalent vom Geld im Unternehmen. Ja. Wenn jemand in der Lage ist, ein System umzusetzen und dabei weniger Dinge selber zu implementieren, sondern die anderer zu nutzen, dann ist das auch positiv für ihn. Das sollte sich für ihn auch positiv auszahlen. Und es gibt einige Governance-Lösungen, also diese Governance-Lösungen sind ja so ein Feld, das am Anfang sehr stark von sehr großen Unternehmen behagt wurde. Mittlerweile gibt es einige Governance-Lösungen, die eher aus dem Open-Source-Umfeld kommen. Ein Beispiel wäre Mule Galaxy oder die WSO2 Registry. Die letztere insbesondere wirbt sehr stark damit, dass sie halt solche Social Features drin hat, also die Möglichkeit über Services zu diskutieren, sie zu kommentieren, vielleicht die zu bewerten und zu sagen, das hat mir echt was gebracht. Also das ist eher so ein Bottom-up-Ansatz, der sagt, wir lassen die Dinger mal wachsen und wir sorgen dafür, dass das hochpackt. Was jetzt besser passt, da stimme ich zu, ist eine Frage der Unternehmenskultur. Also in einem strikt kontrollierten Konzern wird sowas nicht funktionieren, in einem anderen Unternehmen vielleicht schon.
Ich wollte nur einen Punkt hinzufügen, weil ich erinnere mich daran, wo ich eigentlich quasi als Angestellter eingestiegen bin bei Siemens. Da war es ja auch so, da gab es gerade diesen großen Hype um Komponenten. Und da ging es um dasselbe Thema, nämlich Komponentenwiederverwendung. Dann hat man auch Ideen gehabt, Brad Cox zum Beispiel, dass es eine ganze Infrastruktur gibt. Ich kaufe mir dann meine Komponenten nur noch irgendwie ein, wie IC-Komponenten. Das heißt also, ich mache fast nichts mehr selber, sondern ich konfiguriere nur noch meine Applikation. Das hat sie auch nicht durchgesetzt. Und schlicht und einfach deswegen, weil wenn ich einen Service wiederverwendbar machen will, dann müsste ich ja quasi alle, sage ich mal, Anforderungen aller möglichen Kunden oder zumindest einer großen Zahl von Kunden wirklich treffen. Und so einen Service herzustellen, das mag jetzt vielleicht für elementare Komponenten funktionieren oder Services, die jetzt wirklich jeder brauchen kann. Aber nicht, meinetwegen ein Adressservice und dergleichen, aber jetzt nicht für Dinge, die jetzt wirklich, sage ich mal, sehr spezifisch sind. Also die zum Beispiel in irgendwelche Domänen reingehen. Und da hört es nämlich mit Wiederverwendung auf. Das hat mit Komponenten nicht geklappt. Und es wird mit Services genauso wenig funktionieren, behaupte ich mal, weil es eben gar keinen Markt dafür gibt. Für 5 Firmen lohnt es sich nicht, einen Service hinzustellen. Nur eben vielleicht unternehmensintern.
Ganz interessant, der Nico hat da mal so eine Story erzählt aus einem großen deutschen Telekom-Konzern, die sich nicht darauf einigen konnten, konzernweit, was eine Telefonnummer ist. Ja, sollte man eigentlich meinen, Kerndatenstruktur sollte man sich darauf einigen können. Hat aber nicht geklappt, weil für den einen ist eine Telefonnummer halt mehr oder weniger ein vermittlungstechnisches Artefakt, für den anderen ist es halt mehr oder weniger nur eine Nummer und so weiter. Ich denke halt, was wichtig ist in dem Zusammenhang mit Governance, ist, dass man eben minimalistisch anfängt. Du hast vorhin, Stefan, erwähnt, dieses Thema, dass sich die zentralen IT-Abteilungen gefreut haben, dass sie jetzt da sozusagen amtlich verordnet mit SOA den großen Hebel kriegen, mit denen sie jetzt ihr ganz gesamtes Unternehmen auf Linie bringen können. Und da kam halt oft raus, dass die viel zu viel versucht haben zu vorzugeben und zu governen, was dann natürlich zur üblichen Gegenreaktion führt, nämlich dass gar nichts funktioniert. Und deshalb glaube ich, bei diesem ganzen Thema, wie viele Vorgaben mache ich für meine SOA, was ist sozusagen Pflicht für einen guten Bürger, ja, also für einen guten Service. Das sollte man eben möglichst minimal halten und möglichst viel als Implementierungsdetail sehen.
Sehe ich hundertprozentig genauso. Letztendlich gibt einem die Festlegung darauf, dass man an der Schnittstelle bestimmte Standards durchsetzt, die Freiheit in der Implementierung ein bisschen die Zügel locker zu lassen. Also wenn ich versuche, von der Frage, ob ich SOAP 1.1 oder SOAP 1.2 einsetze, bis runter zur Position der letzten geschweiften Klammer alles zu regulieren, dann werde ich auf jeden Fall scheitern. Aber zu sagen, Leute, wir haben jetzt uns mal umgeguckt, für uns gelten folgende Standards als die Minimalanforderungen, die alle bitte unterstützen sollten, damit wir vernünftig integrieren können oder anders gesagt Integration eigentlich überflüssig machen. Wenn man das festlegt, dann ist das eigentlich etwas, was einen unmittelbaren Wert darstellt und was, wenn sich alle daran halten, früher oder später auch dazu führt, dass die Dinge einfach sauberer miteinander kommunizieren können.
Das heißt aber, man fängt bewusst klein an, versucht wirklich mal, sage ich mal, Grundfunktionalität bereitzustellen auf der Service-Ebene und versucht nicht gleich den Anspruch zu haben, ich muss mein Unternehmen komplett mit einer SOA-Strategie komplett in SOA-Services zerlegen, sondern ich fange wirklich mal klein an, schaffe Incentives, habe irgendwelche Dienste, die erstmal wirklich nur rudimentäre Funktionalitäten liefern und wachse da in diese Richtung rein.
Ganz genau.
Was muss ich denn organisatorisch in einem Unternehmen zur Verfügung stellen oder machen, dass es überhaupt funktioniert? Du hast gerade das Wort Incentive erwähnt, Michael. Wieso sollte jemand Arbeit in sozusagen eine qualitativ hochwertige Implementierung eines Services stecken, nur um einer anderen Abteilung das Leben zu vereinfachen?
Du fragst mich oder generell?
Ich frage die Allgemeinheit, die halt in diesem Call jetzt hier.
Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten, weil ich kenne es halt von unserer Firma halt. Da gibt es ja auch eine, sag ich mal, zentrale CIO-Abteilung, deren Aufgabe ist es schlicht und einfach, die unterschiedlichen Applikationen, die du dort hast, um jetzt zum Beispiel Lieferantenmanagement zu machen oder um zum Beispiel Stunden und Projekte abzurechnen oder verschiedenste Dinge zu tun, die auch vorher eben isoliert waren, die aber jetzt, sage ich mal, immer mehr zusammenwachsen sollen. Da ist man relativ schnell drauf gekommen, dass man da jetzt einen serviceorientierten Ansatz fahren könnte und dass man dort eben auch Dienste wiederverwenden kann. Ein typisches Beispiel ist Siemens Corporate Directory. Das sind also Dienste, wo du zum Beispiel eben feststellen kannst, welche Mitarbeiter gibt's, wie ist er erreichbar, was sind eben seine Kontaktdaten. Das ist ein Dienst, der ist relativ, sage ich mal, trivial in Anführungsstrichen. Der wurde aber als einer der ersten Dienste wirklich wiederverwendet, weil du den von allen möglichen Applikationen, Stichwort Single Sign-On zum Beispiel, wirklich nutzen kannst. Also das heißt also hier, würde ich sagen, waren zwei Dinge ausschlaggebend. Zum einen, es gibt eine CIO-Abteilung, die dafür zuständig ist, also ist ein größeres Unternehmen natürlich. Und zum zweiten einfach, sage ich mal, allein schon der Druck, dass man eben, sage ich mal, mit den Leuten, die man hat, nicht oder unmöglich dasselbe Thema machen kann, sondern man hat einen gewissen Druck, sage ich mal, wieder zu verwenden. Das heißt also, und natürlich auch eine Unternehmensstrategie, die sagt, okay, wir wollen in die Richtung gehen.
Und was hat die den Service zur Verfügung stellende Abteilung davon? Kriegen die da Geld von denen, die es nutzen?
Die hat zum einen davon, sie kriegt natürlich Geld, aber nicht von denen, die es nutzen. Zum Teilweise gibt es auch dieses Modell, das heißt, bei Siemens ist wirklich komplett unterschiedlich. Du zahlst schon für gewisse Dienste, also es werden Applikationen, Dienste zur Verfügung gestellt, wenn du die nutzt, zum Beispiel um Kontobewegungen durchzuführen oder andere Dinge, dann zahlst du einen gewissen Obolus. Das heißt, es gibt dann irgendwelche Fees, die du abrechnen musst. Das heißt also, insofern gibt es da schon eine Art Incentive. Das heißt, weil das einfach ein Geschäftsmodell ist, das dahinter liegt. Also zwei Möglichkeiten, du hast ein Geschäftsmodell. Das heißt, du kriegst dann wirklich für die Bereitstellung dieses Dienstes dann entsprechend einen Gegenwert. Oder die zweite Möglichkeit ist, du kriegst einfach von einem Unternehmen, sage ich mal, von der Unternehmensleitung Geld, um genau das zu tun, kriegst aber keine Gebühren für die Service-Nutzung. Das waren so zwei Modelle, gibt sicher auch viele andere.
Auf was ich raus will, ist eben, wenn eine Abteilung, die einen Service zur Verfügung stellen soll, eben kein Geld oder andere Incentives bekommt, also beispielsweise auch Leute, die die Arbeit machen, dann wird es halt schwierig. Also man muss organisatorisch schon auch irgendwie dafür sorgen, dass es einen Anreiz gibt, Services zu bauen, die wiederverwendbar sind. Die sind vielleicht ein bisschen aufwendiger, die müssen vielleicht ein bisschen zuverlässiger sein, die müssen vielleicht höhere Lasten vertragen können. Das heißt, ich brauche mehr Hardware. Das muss ja irgendwie für denjenigen, der es implementiert, muss ich rechnen. Und wenn man das nicht macht, dann wird es schwierig.
Meine Erfahrung ist, dass es sich lohnt, die Dinger da einzuführen, wo ich sowieso was machen muss. Also wir haben jetzt ein bisschen unter der Argumentation oder wir haben ein bisschen die Argumentation geliefert dafür, wie ich praktisch neue Dienste einführe. Normalerweise ist es ja aber so, dass in den Unternehmen die Systeme oder die Owner der Systeme oder die Abteilungen sowieso irgendwie miteinander interagieren. Und in aller Regel bekommt man sowieso nicht das Geld, mal eben so eine große Renovierungs- oder Refactoring-Aktion auf Unternehmens-IT-Ebene zu starten, sondern man hat dann konkret irgendwie zwei oder ein neues Projekt, das mit ein paar Umsystemen integrieren muss. Und das ist nach meiner Erfahrung ein guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, wer denn eigentlich welche Verantwortung hat. Da passt das wieder gut mit den CAC-Karten, also wem gehören welche Daten, wer ist derjenige, der die Fachlichkeit verantwortet und wer sollte da wen vom Kontrollfluss und vom Datenfluss her wie nutzen bzw. aufrufen. Und das sind aus meiner Sicht Momente, wo man eigentlich ganz dankbar dafür ist, wenn man eine klare Struktur hat, weil das besser ist, als diese unsäglichen Datenaustauschprozesse zu pflegen, die von denen jeder weiß, dass sie letztendlich halt zu mehr Chaos führen, als sie Nutzen bringen.
Also ich stimme dir voll zu. Ist nur ein Punkt, weil wir reden, also auch ich habe das jetzt so ein bisschen motiviert. Wir tun so, als ob SOA nur interessant wäre für Großfirmen oder, sage ich mal, für größere Firmen. Ist das wirklich der Fall? Oder ist SOA auch für kleinere Unternehmen interessant, die vielleicht nur aus 10 Personen bestehen zum Beispiel?
Ich denke, jetzt sind wir halt wieder an diesem Punkt. Ne? Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem OSGI-Vertreter, einem Bekannten, der mir erzählt hat, dass die OSGI-Plattform serviceorientiert sei. Man könne also mit OSGI eine SOA bauen, beziehungsweise Anwendungen, die eben auf OSGI basieren, ne, von wegen OSGI, hier, ich stelle einen Service zur Verfügung, nutze den, ne, dass das SOA sei.
Eine In-Process-SOA sozusagen.
Ich bin, also mir ist hier das Feuer zum Hut raus. Also ich fand es grausam, diese Argumentation. Ja. Weil wenn man jetzt alles als SOA bezeichnet, was irgendwo eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, die von anderen genutzt wird, dann haben wir den Begriff so weit verwässert, dass gar nichts mehr übrig bleibt. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, wir haben eine Firma mit 10 Leuten, die haben ein paar Softwaremodule, die Softwaremodule laufen auf irgendwelchen Servern, irgendwelche Webserver oder auch nicht und die kommunizieren miteinander, dann klar, das ist von mir aus loosely coupled und da sind die Verantwortungen definiert und ich habe Service, auf die ich zugreife, aber tun wir uns wirklich einen Gefallen, das als SOA zu bezeichnen?
Also ich bin schon der Meinung, wenn es wirklich getrennte Verantwortlichkeiten sind, also wenn es ist, also ich Sachen benutzt man den Begriff Systeme, um nicht jetzt Service Provider sonst irgendwas auseinander zu sortieren zu müssen. Also wenn es einzelne Systeme sind, die separat entwickelt werden, separat versioniert werden, ihre separate Datenhaltung haben und die klar über entsprechend definierte Schnittstellen miteinander kommunizieren, die diesem Servicegedanken folgen, kann man das schon als SOA bezeichnen. Ob man was davon hat, ist eine andere Frage. Generell kann man fragen, ob man im Moment sich einen Gefallen tut, überhaupt freiwillig irgendwas als SOA zu bezeichnen. Denn wie wir alle wissen, gibt es ja auch schon die Behauptung, dass SOA an sich ziemlich tot ist und eher schädlich.
Also ich denke halt, wir haben gerade jetzt über dieses ganze Thema Organisation, Governance, Verantwortung und so weiter diskutiert. Wenn wir eine rein technisch verteilte Anwendung als SOA bezeichnen, fallen diese Aspekte im Prinzip alle weg. Und dann haben wir das Ganze fast schon so weit reduziert, dass der Begriff völlig bedeutungslos geworden ist. Also mit anderen Worten, ich würde in so einem Umfeld, würde ich nicht sagen SOA, sondern das ist halt eine Anwendung, die halt irgendwie miteinander, also wo verschiedene Anwendungen oder Anwendungsteile miteinander kommunizieren. Aber zu einer SOA gehört mehr.
Drum auch diese Frage, weil wie schon gesagt, Corba-Anhänger neigen dazu, SOA als gleichbedeutend zu Corba zu sehen. Und dann zu fragen, das haben wir doch eh schon immer gemacht. Corba ist aber auch für kleinere Applikationen interessant, während eben SOA, wie wir es jetzt definieren, eher für größere Unternehmen, also auch für größere Anwendungen, sage ich mal, interessant ist jetzt aber nicht für Kleinstanwendungen, die wirklich nur vielleicht in beschränkten Zahl von Rechnerknoten zum Beispiel funktionieren. Also
ich glaube, die Grenze zwischen Anwendung und Systemlandschaft, die ist halt ein bisschen fließend. Ne? Wann nenne ich es jetzt? Das ist vielleicht letztendlich eine Geschmacksfrage, wann ich das so nenne. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn ich in einer einzelnen Anwendung bin, ich da drin keine SOA habe. Das würde ich sofort unterschreiben.
Ja, oder auch wenn es irgendwie also ich meine, ich mache jetzt ein blödes Beispiel, wenn irgendwo zwei Webserver stehen, der eine macht irgendwie den einen Teil, der andere macht den anderen Teil des Systems und die haben irgendwo eine kleine Schnittstelle, wo es Daten austauscht.
Würde ich auch nicht behaupten, dass das so ist. Ja, gebe ich dir recht.
Also ich sag mal, und die Grenze ist natürlich nicht hart und die können wir jetzt auch nicht wirklich ziehen, aber eine gewisse Komplexität und Größe des Gesamten sollte schon da sein, sonst ist der Begriff irgendwie adaptiv. Umgeführt.
Also kann man sagen, SOA dann in dem Fall ist wirklich bezieht sich nicht nur auf eine Anwendung, sondern wirklich auf eine ganze Anwendungslandschaft.
Die man würde ich auf jeden Fall so sehen, ja.
Das auf jeden Fall.
Es ist eine Strategie, die ich quasi als Unternehmen mache und nicht nur quasi in einer Applikation, die zufällig, wie du ja sagst, Markus, irgendeine Schnittstelle zwischen zwei Komponenten hat, die über WS oder REST funktionieren.
Genau, also der Punkt ist, glaube ich, dass die verschiedenen miteinander in einer SOA kommunizierenden Anwendungen oder Systeme sozusagen unterschiedlichen organisatorischen Einheiten gehören sollten, damit dieses Verantwortungsverteilen dazugehört. Wenn ich ein System baue als eine Person oder ein Team, das sozusagen zufällig verteilt ist, dann ist das ein verteiltes System und keine SOA.
Richtig, genau.
Der Begriff SOA ist ja noch aktuell. Ich habe auch schon Begriffe SOA 2.0, VOA, Process Driven SOA gehört. Wie sieht's aus mit dem Hype? Sind wir schon über den Buckel hinweg?
Also es gab einen sehr, sehr aufsehenerregenden Blogpost von der Anne Thomas-Maines, eine bekannte Analystin aus dem SOA-Umfeld, können wir mal in die Shownotes packen, in dem sie geschrieben hat, SOA ist tot, lang leben Services. Wenn man das liest, dann meint sie eigentlich, dass der Begriff SOA ein Problem hat, weil man tatsächlich mit dem keine Fachabteilung und keine Entscheider, der Geld in der Hand hat, noch hinterm Ofen hervorlockt. Ob das wirklich so extrem ist, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall der Trend zu spüren. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das bei vielen Leuten eine große Desillusionierung gibt, wie immer. Es gibt halt viel zu viele Versprechungen, von denen viel zu wenige eingehalten werden.
Ich meine, das kann ich nur von meiner Firma jetzt eben sagen, dass es inzwischen sogar so ist, wenn du mit SOA teilweise kommst, dann kannst du quasi die Tür wieder zumachen. Das heißt im Endeffekt, der Begriff ist einfach viel zu viel verbrannt worden. Von, sage ich mal, Herstellern oder auch, sage ich mal, von Erwartungen, die jetzt geweckt worden sind. Ich kann mich erinnern, Computerwoche, Computerzeitung, gab es jede Woche irgendwelche Artikel. Abwechselnd, SOA ist super und soll eingesetzt werden. Und eine Woche später, SOA ist schiefgegangen und man soll es auf keinen Fall ersetzen. Das heißt, das hat für kräftig Verwirrung gesorgt. Und inzwischen ist SOA ja auch schon ein bisschen älter und wird dann nicht mehr ganz so ernst genommen als neuer Hype und aber auch nicht mehr als Technologie aus meiner Sicht.
Vielleicht müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen dem allgemeinen Ansatz, also was wir gerade so beschrieben haben, diese Idee, dass man strukturiert an die Anwendungslandschaft rangeht, die können wir wahrscheinlich alle auch noch so unterschreiben als eine sinnvolle Sache, oder?
Ja, logisch.
Aber viele der Technologien, die damit assoziiert wurden, der Produkte und auch der Versprechungen, dass jetzt alles irgendwie so viel, also weiß ich, Service-Oriented Enterprise oder Service-Orient or be doomed oder so, falls ihr das Buch kennt. Also diese ganzen Sprüche und so, davon kann man sich, glaube ich, ein bisschen distanzieren und viele der Technologien sind vielleicht auch nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Ich persönlich habe mich ja von einem Web-Services-Fan zu einem Web-Service-Hasser entwickelt, aber das ist vielleicht auch was für weitere Episoden.
Glaube ich auch, ja. Okay, das heißt also, die Konzepte, die dahinter stecken, die sind ja nur ganz offensichtlich gut und wir werden in der nächsten Episode zu dem Thema auch dann mal über die architekturellen Grundkonzepte reden und die sind natürlich ganz offensichtlich sinnvoll. Die Technologien, da wird es auch separate Episoden dafür geben, weil das ist logischerweise ein Riesenthema. Ich denke, wir haben heute klar gemacht, dass die Technologie an der Stelle gar nicht unbedingt die zentrale Aspekt ist, sondern eben mehr diese anderen Aspekte, die wir erwähnt hatten. Ein Punkt haben wir hier noch, und zwar SOA und Enterprise-Architektur. Der Begriff Enterprise-Architektur ist ja hinreichend vage definiert. Der Begriff Anwendungslandschaften, Portfolios kommt da rein, Portfolio-Management. Wollen wir da noch was dazu sagen, kurz?
Meinst du jetzt Enterprise-Architektur im Sinne von Zachmann?
Ja, genau.
Oder meinst du, ja, okay.
Genau, meine ich. Also wirklich die große Gesamtschau.
Also meine Meinung zu dem Thema ist, dass das möglicherweise die gleichen Leute sind, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Dass aber Enterprise Architecture in diesem Sinne, also so Segment, Framework und sowas, eher deskriptiv und planerisch ist. Also das ist eher so, dass jemand da große Pläne malt und sozusagen überlegt, wie man insgesamt alles weiterentwickelt, aber nicht unbedingt, daraus ergibt sich nicht unbedingt irgendeine Konsequenz auf die Umsetzung der Systeme. Also ich kann das irgendwie machen, wohingegen bei SOA eigentlich immer wirklich eine andere Art und Weise, Systeme miteinander kommunizieren zu lassen, drin ist. Insofern würde ich vielleicht, die Personen könnten möglicherweise die gleichen sein, die so eine SOA-Initiative verantworten und die EA machen, aber es sind eigentlich schon zwei getrennte Disziplinen, könnte man sagen.
Was aber auf jeden Fall hilft, aus meiner Sicht, ist, wenn man das Techman-Framework mal nimmt und sich einfach mal die verschiedenen Punkte mal überlegt, da sind ja verschiedenste, sage ich mal, Aspekte drin, wie Daten oder Funktionen und dergleichen oder auch Leute, die da irgendwie involviert sind, dann ist es aus meiner Sicht zumindest sinnvoll, sich dieses Enterprise Architecture Framework mal herzunehmen und beim SOA-Projekt zum Beispiel wirklich zu überlegen, was jetzt wirklich in dem Enterprise Framework wie über SOA welche Bedeutung hätte. Also gerade dieses Thema Daten zum Beispiel wird nämlich oft aus meiner Sicht unterschätzt.
Ja.
Also wird im Prinzip immer nur auf Methodenebene gedacht und ich rufe irgendwelche Methoden in irgendwelchen Schnittstellen auf, dass dann aber erstmal, sage ich mal, relativ hochwertige Daten dann rüber wandern und dass ich die natürlich auch mal erstmal sinnvoll strukturieren muss oder kapseln muss, das wird eben aus meiner Sicht recht selten überlegt. Und dafür ist eben zum Beispiel so ein Framework mit Sicherheit nicht verkehrt.
Einverstanden.
Okay. Gut, letzter Punkt. Was bedeutet SOA jetzt für den Software-Architekt? Ich meine, der Podcast hier adressiert den Software-Architekten. Was hat SOA da für Auswirkungen?
Ich denke, man muss sich als Architekt, auch wenn man vielleicht in Anführungszeichen eher auf Anwendungsebene tätig ist, bewusst sein, was es da gibt und was sich dahinter verbirgt und was nicht, welche politischen Szenarien es da gerade so gibt. Also zum Beispiel sollte man auch wissen, ob man gut beraten ist, zu seinem CIO zu gehen oder zu dem, der vielleicht noch zwischen einem selbst und dem CIO ist, und dort nun für eine SOA-Initiative zu werben, wenn auf der Titelseite der Computerwoche gerade steht, wie viel Prozent dieser Initiativen scheitern. Also einfach aus politischen Gründen lohnt es sich da ein bisschen was zu wissen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man nicht nur, wenn man wirklich mit dieser übergreifenden Aufgabe betraut ist, sondern auch dann, wenn man sich mit eher einzelnen Anwendungssystemen beschäftigt, die sich möglicherweise ja in ein solches Szenario einbetten müssen. Und wir haben gerade schon gesagt, dass die Grenze fließend ist zwischen Anwendungen und Systemen. Anwendungen, die größer werden, können möglicherweise davon profitieren, dass man einige der Konzepte von SOA auch anwendet, weil es auch bei größeren Anwendungen den Fall gibt, dass zum Beispiel einzelne Teile von vollkommen getrennten Geschäftseinheiten mit eigenen Interessen entwickelt werden oder unterschiedliche Lebenszyklen haben, und auch dann lohnt es sich, entsprechende standardisierte Schnittstellen einzuziehen.
Das kann ich nur unterschreiben. Also ich hatte immer die Erfahrung gemacht, ich hatte eine SOA-Veranstaltung veranstaltet und da kamen Leute, die wirklich die Konzepte sich mal überlegt hatten, und die Architekten aus verschiedensten, sage ich mal, Unternehmensbereichen. Und da war zum Beispiel einer, der gesagt hat, also wir haben eh schon längst seit 10 Jahren oder schon länger SOA-Aspekte in unserem System. Das ist im Prinzip eine medizinische Anwendung, die quasi Tomographen und dergleichen steuert. Und wir haben wirklich so Standards wie DICOM verwendet, die sind lose gekoppelt, da sind Workflows definiert, Tasks definiert. Das sind also relativ viele Sachen, die man jetzt auch mit WS oder REST zum Beispiel definieren würde. Und haben eben erkannt, das, was wir jetzt als SOA verkauft kriegen, sind genau die Konzepte, die wir jetzt schon verwendet haben, wenn gleich mit einer anderen Standardarchitektur und mit anderen Standards. Aber im Endeffekt, diese lose Kopplung, diese anderen Aspekte haben sich bei uns als vorteilhaft herausgestellt. Und aus meiner Sicht eben ist es die richtige Vorgehensweise. Also erstmal das A in SOA zu betrachten und nicht immer nur das S, sondern auch mal das A. Dann aber auch zu überlegen, wie könnte eine Servicelandschaft ausschauen? Würde das überhaupt Sinn machen? Wie müssten Services strukturiert sein? Wie würden sich die vielleicht auf Komponenten stützen? Also erstmal wirklich die Architekturbrille zu beleuchten und dann erst auf die Technikbrille zu springen. Also insofern würde ich den Architekten erstmal in der Verantwortung sehen, die Architekturbrille aufzusetzen, aber auch die Technikkonzepte zu kennen, um es entsprechend abbilden zu können.
Das ist natürlich ein hervorragender Übergang zu den nächsten 2 Episoden zu dem Thema. Die nächste mehr so konzeptionell, was sind die Architekturkonzepte, die da jetzt reinspielen, und dann die übernächste zum Thema, was sind die Technologien, die dabei eine Rolle spielen. Und mit nächster und übernächster meine ich insbesondere dann die nächste und übernächste SOA-Folge. Wir sind noch nicht sicher, dass es tatsächlich die nächste Episode wird. Das müssen wir noch sehen. Gut, damit sind wir am Ende, oder?
Ich habe noch was. Ich würde gerne, wenn wir drei doch schon zusammen sind, würde ich es mir doch nicht nehmen lassen, noch kurz Werbung für ein Buch zu machen, namens SOA Expertenwissen, packen wir auch in die Shownotes, denn da sind wir alle drei Co-Autoren. Wer also noch ein etwas dickeres Buch zum Thema sich vielleicht zu Gemüte führen möchte, dem sei das auch ans Herz gelegt.
Genau, und das ist so ein klassisches Buch mit, glaube ich, 25 Autoren. Also es sind nicht nur wir drei Co-Autoren. Nur der Vollständigkeit halber. Gut, also, sonst noch ein Wort zum Sonntag? Sonst war's das.
Nein, vielen Dank an die Zuhörer, danke an euch.
Auch von mir, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Okay, von meiner Seite auch. Ciao. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.